Hi, ich bin's, Till, mit einem ganz kurzen Hinweis, bevor die Folge gleich losgeht. Im vergangenen Jahr haben Christelle und ich ein super Gespräch über die drei biblischen Texte des Pfingstsonntags geführt. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, diese Folge in diesem Jahr für euch nochmal neu hochzuladen. Also viel Freude und viel Begeisterung beim Zuhören. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast In Principio. Wir gucken mit euch auf die drei Texte des Pfingstsonntags diesmal. Und mein Name ist Christelle Köhler, für Neutestamentlerin.
Und ich bin auch wieder mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler hier im Bunde. Also, Osterzeit sind wir durchgegangen. Jetzt sind wir bei Pfingsten angekommen, bei dem großen Fest des Heiligen Geistes, der geschenkt wurde, der geschenkt ist, der geschenkt wird. Und wir gucken heute mal bei den drei Texten genauer nach, was bedeutet das denn, dass der uns geschenkt ist? Welche Funktion hat der Heilige Geist, beziehungsweise was schafft er? Und er schafft, das sehen wir in allen drei Texten, eine Gemeinschaft der Glaubenden, ohne aber den einzelnen Glaubenden darin komplett aufgehen zu lassen. Sozusagen eine Vielfalt in Einheit dank des Heiligen Geistes.
Damit steigen wir auch sofort ins Evangelium ein. Wir sind im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Und wer sich jetzt denkt, irgendwie kommt mir der Text bekannt vor. Ja, den Text hatten wir schon mal in der Osterzeit.
Der Text ist so schön, den kann man direkt zweimal hören, oder?
Ganz genau. Diesmal allerdings nur einen Teil des Textes, den wir schon mal hatten, mit dem Fokus tatsächlich auf die Sendung, die nochmal explizit hier in den Blick genommen wird. Und Till, vielleicht kannst du einmal den Vers 21, den zweiten Teil, vorlesen.
Bevor ich den Vers vorlese, nochmal ganz kurzer Kontexthinweis. Wir sind hier am Ostertag. Jesus begegnet seinen Jüngern und sendet sie aus. Beim Johannesevangelium wird Pfingsten sozusagen direkt am Ostertag erzählt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Klingt irgendwie mal ganz smart und irgendwie auch logisch, aber wenn man jetzt mal den Text richtig von Anfang an sich anschaut, dann ist es ein bisschen sehr pointiert, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, zumutet und mit auf den Weg gibt, denn der Text setzt ein, am Abend dieses ersten Tages der Woche, also Ostertag, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch.
Also es herrscht panische Angst, was ein bisschen auch wieder lustig ist, weil eigentlich kurz zuvor hatten wir ja schon von Maria gehört, der Herr ist auferstanden, eigentlich könnte schon Freude herrschen, aber die Jünger sind gefangen in ihrer Angst und bedürfen jetzt einem Mutzusprechenden.
Es ist eine Form der Unsicherheit auf jeden Fall, die hieraus spricht. Aus Furcht vor den Juden, aus Furcht vor den Konsequenzen, sich auch zu diesem Auferstandenen zu bekennen, sind sie zusammen. Sie suchen Sicherheit beieinander. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier schon wahrnehmen und erleben. Den werden wir gleich auch in der Apostelgeschichte nochmal hören. Aber es ist eben genau der Punkt, den Jesus nicht für seine Jünger will. Er will nicht sagen, rottet euch zusammen, sucht beieinander Halt, sondern er sagt, ihr seid der Halt füreinander, aber ihr müsst rausgehen. Und das ist dann eben den Vers, den du gerade eben schon vorgelesen hast. Das heißt dann erst, die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. Und dann sagt Jesus eben nochmal, Friede sei mit euch und sendet sie aus.
Aber das war der schöne Punkt, den wir auch nachverfolgen werden im Weitergehen. Alleine dieses Zusammenrotten hilft ihnen ja noch nicht, weil sie sind gefangen in ihrer Furcht und sie brauchen den Zuspruch von außen, der mitten in ihrer Mitte plötzlich auftaucht. Sie sind versammelt und dann taucht Gott, beziehungsweise taucht Jesus, in dem verschlossenen Raum auf und wandelt die Furcht in Freude und ermutigt eben durch seine Aussendung.
Es ist das, was Jesus seinen Jüngern auch schon in den Abschiedsreden, den sogenannten Abschiedsreden, verheißen hat. Die sind zwar nachösterlich geschrieben, aber sie werden uns quasi als vorösterlich präsentiert, also als letzte Worte Jesu an seine Jünger, weil eben die Erfahrung nach Ostern ja der Gemeinde bekannt war, dass man eben erstmal Angst hatte. Und jetzt tritt hier vermeintlich diese Verheißung Jesu, dass der Geist kommen wird, dass Jesus sie nicht alleine lässt. Das ist ja ein ganz großes Thema der Abschiedsreden. Diese Verheißung tritt ein. Jesus lässt sie nicht alleine, aber er lässt sie nicht nur nicht alleine. Er sagt auch, bleibt nicht für euch, sondern geht hinaus.
Und das ist keine Überforderung. Man könnte es so lesen, weil auf wenigen Versen wandeln wir von der Furcht zur Freude hin zu der Idee, die sollen die Türen öffnen und nach draußen rausgehen. Aber das sollen sie nicht aus sich heraus, sondern sie werden gerüstet dafür. Das ist genau das, was wir an Pfingsten feiern. Sie werden gerüstet durch den Beistand, hier in der Form des Geistes, diese Aufforderung, dieses wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, klingt ja erstmal wie eine Überforderung. Man wird sozusagen an Gottes, an Jesu Stelle gesetzt und soll nun auch hinausgehen in die Welt. Aber das ist eben keine Überforderung, sondern eine Ermutigung, weil es einhergeht mit der Zusage, empfangt den Heiligen Geist. Ein Beistand wird beigegeben.
Das Bedeutsame an dieser Stelle ist, dass das ganze Johannesevangelium davon gesprochen hat, dass das, was Jesus' ureigenster Auftrag ist, im gesamten Evangelium ist, die Sendung des Gottessohnes in die Welt, um den Vater sichtbar zu machen. Das ist die gesamte rote Linie, die dieses Evangelium durchzieht. Und nun wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Neustart, eine Neuschöpfung dieses Auftrags hier in den Blick genommen, denn die Jünger werden angehaucht, das erinnert an die Schöpfungserzählung. Sie empfangen den Geist und von nun an sollen sie diejenigen sein, die den Auftrag, den vorher Jesus erfüllt hat, selber wahrnehmen. Sie sind diejenigen, die vom Vater gesendet, eben analog jetzt in der Welt unterwegs sind und den Vater sichtbar machen. Und zwar sehr konkret in der Art und Weise, wie sie auf die Menschen hinwirken.
Und du hast eben schon den Begriff der Neuschöpfung schön gesagt. So feiern wir also an Pfingsten durch den Empfang des Heiligen Geistes einen wahrhaften Neuanfang. Ein Hinausgehen in die Welt zum Verkünden der frohen Botschaft und zum Aussprechen des Bekenntnisses, Jesus ist der Herr.
Damit setzt dann die zweite Lesung ein. Das war schon sehr schön übergeleitet. Vielen Dank, Till. Denn der erste Korintherbrief, das 12. Kapitel, das uns eigentlich auch rauf und runter bekannt ist, von dem einen Geist und den vielen Gaben und so weiter und so fort, der eine Leib, die vielen Glieder, fängt an dieser Stelle in der Lesung. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet.
Und das sind zwei Sachen, die man beachten muss. Erstmal, Jesus ist der Herr, das ist das Bekenntnis, was wir auch heute sprechen. Aber im ersten Korintherbrief sagt Paulus, diesen Satz kann ein Mensch sagen. Aber wenn er ihn sagt, er klingt daraus im Endeffekt doch der Heilige Geist. Denn wenn die Person nicht aus dem Heiligen Geist redet, kann sie auch nicht dieses Bekenntnis sprechen.
Ich finde, dass das für uns und unsere kirchliche Situation durchaus ein ganz wichtiger Vers ist im Umgang miteinander. Wenn doch da jemand ist, der fest glaubt und der sagt, Jesus ist der Herr, wie können wir dann jemandem den Geist absprechen und sagen, du gehörst nicht dazu oder du verstehst es falsch oder ich weiß es nicht, ganz viele Vorbehalte, die wir oft äußern. Wenn jemand so etwas bekennen kann, Jesus ist der Herr mit dem Herzen und das auch wirklich zum Ausdruck bringt, dann gilt es tatsächlich auch den Heiligen Geist, der in diesem Menschen wirkt und aus diesem Menschen spricht, dem respektvoll gegenüberzutreten. Und vielleicht muss man trotzdem noch mal in den Diskurs kommen und vielleicht braucht es etwas, um die Gemeinschaft mit diesem Menschen in einer gewissen Form aufzunehmen und zu erspähen. Aber da ist erstmal der Heilige Geist vorhanden.
Weil das Bekenntnis schafft die Einheit und das nicht nur abstrakt, weil alle das bekennen, sondern weil wir, das sagt uns die zweite Lesung, wirklich glauben, dass dieser eine Satz von jedem als Menschen ausgesprochen in der Einheit des Heiligen Geistes gegeben ist. Denn, und das ist der Schlussvers schon, ich spreche kurz ans Ende der Lesung, denn alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Also spricht aus allen dieser eine Geist, wenn sie sagen, Jesus ist der Herr. Und da haben wir eine Einheit, die durchaus auch in Vielheit bestehen kann, dass eben verschiedene Gemeindemitglieder verschiedene Aufgaben haben, auch verschieden den Satz, Jesus ist der Herr, auslegen. Aber gemeinsam ist unser Bekenntnis zu Jesus Christus.
Wir haben ja angefangen mit dem Evangelium. Jesus Christus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er gibt den Heiligen Geist dazu. Und wir haben mit der zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief und der ersten Lesung der Apostelgeschichts-Pfingstlesung zwei Texte, die aus zwei zeitlichen Perspektiven da drauf gucken. Also was passiert denn, wenn dieser Geist gesendet wird? Wie nehmen denn die Jünger die Sendung wahr? Im ersten Korintherbrief hast du den großen Bogen und der auch gerade schon gezogen. Es geht um die langfristige Perspektive. Alle wurden mit dem einen Geist getränkt und es heißt hier, sie bilden einen einzigen Leib. Sie haben verschiedene Gaben, aber alle, damit sie einander nützen. Das ist die große langfristige Perspektive der Kirche, könnte man sagen. Und in der ersten Lesung, da geht es um erstmal eine Momentaufnahme, was denn dieser Heilige Geist bringt und bewirkt.
Und wir sind wieder bei diesem Motiv des Neuanfangs. Denn das Motiv hatten wir im Evangelium eben schon festgestellt. Und wir sind hier eben in der erzählten Zeit, wo nun der verheißene Heilige Geist nun herabkommt auf die Gläubigen und sie treten hinaus in die Welt. Wo befinden wir uns in der Erzählung? Wir sind in der Apostelgeschichte, also im Anfang der Erzählung, wie die Kirche entsteht. Und wir sind am Pfingstfest, das heißt nach jüdischer Erzählung 50 Tage nach Pessach, der 50. Tag, das sogenannte Wochenfest im Judentum. Also auch wieder ein Pilgerfest, wo ganz Jerusalem sich versammelt, beziehungsweise ganz viele Leute nach Jerusalem kommen, um sich zu versammeln. Und nun wird beschrieben, dass der Heilige Geist sichtbar, hörbar da niederkommt, aber wieder, das ist unsere Linie, sowohl auf die Gemeinschaft als auch auf jeden Einzelnen.
Ein wunderbares Bild. Wir haben hier alle zusammen am selben Ort, alle zusammen, das sind Maria und die Jünger, die den Weg mit Jesus gegangen sind, also die Apostel und auch die anderen, zumindest teilweise, die dem Weg Jesu gefolgt sind und das nachverfolgt haben. Sie sind am selben Ort, das hört sich erstmal gut an, aber sie sind in einem Haus. Sie sind also ähnlich, wie wir es im Johannesevangelium schon gehört haben, beieinander. Sie versuchen, sich aneinander festzuhalten und auch aneinander zu orientieren. Und da ist dieser Sturm, der daherkommt, das Brausen, das daherfährt, eigentlich das, was sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durcheinander wirbelt, aufrüttelt und sie nicht im Hause hält, langfristig.
Und das Bemerkenswerte für uns ist jetzt, dass eben dieses Brausen, dieses Geräusch, vielleicht diese steife Brise, wie man es auch immer nennen will, das ganze Haus erfüllte. Der Raum wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Das wäre allein schon ein klasse Bild. Aber nun kommt nun diese feine Nuance. Dazu kommt ein zweites visuelles Zeichen. Zungen wie von Feuer. Das kennen wir wunderbar aus Kunstdarstellungen, wie die Zungen hinuntergehen, über den Köpfen der Apostel sind. Aber das ist eben was Bemerkenswerte. Wirklich auf jeden Einzelnen, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und so haben wir beides vereint. Den vom Heiligen Geist erfüllten Raum und die heiligen Zungen, die Feuerzungen, die auf jeden Einzelnen nochmal draufgehen. Gemeinschaft und Individualität verbunden. Und wozu dient das dann? Zu einem Sprachwunder.
Und zwar nicht nur, dass hier alle verstehen, sondern es ist ein doppeltes Sprachwunder. Das eine Sprachwunder ist, die Jünger kommen aus ihrer, ich sage jetzt nicht Sprachunfähigkeit oder Sprachlosigkeit heraus, aber sie werden in die Menge hinein sprachfähig. Das heißt, sie sind eben nicht mehr beieinander, sondern offenbar, das legt der Text nahe, werden sie irgendwann dieses Haus verlassen und auf die Menschen zugehen. Also tatsächlich wirklich vermehrt und bestärkt durch die Gabe des Heiligen Geistes die Botschaft verkünden. Das ist das Erste.
Ich würde ganz kurz einmal reingucken wollen in den Vers, weil ich lese es ein bisschen anders, dir nicht widersprechend, aber ich finde es bemerkenswert, dass erstmal festgestellt wird, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt begannen, in anderen Sprachen zu reden. Und es erzählt uns der Text, bevor überhaupt die Rede davon ist, dass eine Menge da ist, eine Menge hinströmt. Sie reden erstmal in allen möglichen verschiedenen Sprachen zu Gott. Das muss noch nicht mal ein Verkünden sein. Es reicht schon, vielleicht sich vorstellen, dass da einfach Lobhymnen gesungen werden, der Lobpreis erklingt, ein Dank gegenüber Gott in verschiedenen Sprachen ausgesprochen wird und deshalb dann dieses Getöse der verschiedenen Sprachen zieht dann die Menschen an, beziehungsweise die Jünger gehen mit diesem Getöse hinaus in die Welt und da trifft dann Welt auf diesen Lobhymnus, dieses große Bekenntnis, Jesus ist der Herr in allen möglichen Sprachen.
Vielleicht ist es genau das Geschickte des Textes hier, dass wir keine zeitlichen Abläufe mehr haben. Es ist ein Erfülltsein von Geist, das nicht nur den Raum erfüllt, sondern irgendwie auch die Zeit verschwimmen lässt. Denn wir hören weder das eine, also können wir das eine bestätigt finden, noch das andere. Also wie diese Dinge zeitlich nacheinander kommen, wie es der Geist ihnen eingab, lese auch ich das Bekenntnis zu Jesus ist der Herr, das sich daraus ergibt. Aber das zweite Sprachwunder ist eben, sie reden in verschiedenen Sprachen, und trotzdem kann jeder die Jünger in seiner, kann auch sagen, ihrer Muttersprache hören. Und das bedeutet ja, ich höre es in einer Sprache, die mir vertraut ist. Die Botschaft kommt auf eine Art und Weise an, übersetzt, die etwas mit meinem Alltag zu tun hat. Denn die Muttersprache ist das, was uns natürlich am nächsten ist, sonst würde sie nicht so heißen. Und damit wird der Glaube und dieses Bekenntnis alltagstauglich.
Jetzt könnte man in den Kommentar reingucken und dann große Debatten darüber lesen. Ist es ein Hörwunder? Ist es ein Sprachwunder? Was passiert da? Aber der Punkt ist, hier wird uns deutlich gemacht, der Heilige Geist lässt den Lobpreisenden oder den Verkünder in der Sprache sprechen, die die andere Person hören kann, die ihr zugänglich ist, die ihr selbst persönlich nahe geht, die sie verstehen kann, verstehen will. Beziehungsweise das Will muss dann wieder ein bisschen einschränken, weil am Ende haben wir dann wieder dieses verwirrende Bild, dass nicht jeder alles verstanden hat, sondern ein paar sagen da, uiuiui, die sind aber vom süßen Wein betrunken, sozusagen, die lallen ja wild da herum. Also gibt es anscheinend auch Leute, die entweder das nicht verstehen oder sich einfach lustig machen und deshalb nicht verstehen können.
So, und wenn ihr jetzt verzweifelt den Vers sucht, den Till gerade zitiert, der kommt nicht am Sonntag in der Lesung vor. Der Text endet nämlich damit, dass alle sie in ihren Sprachen Gottes große Taten verkünden hören. Also die Verwirrung ist manchmal nicht nur am Pfingstfest, sondern manchmal auch schon ein paar Tage vor dem Pfingstfest da. Aber tatsächlich, man hat dann diesen Vers für die Pfingstlesung rausgenommen mit dem, sind sie denn betrunken? Also die Frage, wie können wir das überhaupt verstehen, was da passiert? Und das ist ja tatsächlich was ganz Wesentliches. Wie können wir denn verstehen, dass da jemand zu uns spricht und offenbar uns genau trifft mit den Worten und mit dem Bekenntnis, Jesus ist der Herr? Denn das ist die Erfahrung, und vielleicht ist es ein Erfahrungswunder, und das fasst dann das Hören und das Sehen zusammen des Pfingstfestes. Die Menschen drumherum, die Menschen, die den Jüngern begegnet sind, die in der Umgebung der Jünger waren, sie haben gemerkt, die Botschaft, die die verkünden, die betrifft mein Leben, die verändert da was. Und die macht auch was nicht nur mit mir ganz konkret, individuell, sondern die macht auch was mit uns als Gemeinschaft, die das wahrnimmt und die Anteil hat an diesem Moment.
Beziehungsweise der Hörende muss sich ja dazu entscheiden, wirklich zuzuhören und sich dann auf die Botschaft einzulassen. Es ist immer einfach, nicht hinzuhören. Selbst wenn der anderen Person der Heilige Geist spricht, ist es immer möglich, sich wegzudrehen, Ohren zuzumachen und sagen, ich habe damit nichts zu tun. Es ist noch einfacher, irgendetwas zu verspotten, anstatt es verstehen zu wollen. Und das ist auch diese Sache, die uns auch dieses Pfingstfest im Endeffekt lehrt, dass natürlich Verkündigung durch den Heiligen Geist ermöglicht wird, dass auch Bekenntnis durch den Heiligen Geist ermöglicht wird und somit auch Gemeinschaft durch den Heiligen Geist ermöglicht wird, aber nichts erzwungen wird und kein Automatismus eintritt.
Jetzt springen wir nochmal zurück in die zweite Lesung, also in den ersten Korintherbrief. Wir haben diese Momentaufnahme, dieses Weltverbindende, was da stattfindet in Jerusalem plötzlich, und die langfristige Perspektive, die nimmt der Paulus dann eben nochmal auf. Er sagt, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Heißt ja, auf verschiedene Art und Weise zeigt sich, dass jemand mit dem Geist beseelt ist, mit dem Geist gesegnet ist, wie auch immer man es formulieren will. Auf verschiedene Art und Weisen lässt sich das nachvollziehen. Und es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn, verschiedene Kräfte, aber nur den einen Gott. Und das ist das, was uns auch zu dieser Überschrift für heute motiviert hat, Geist vereint. Das bedeutet nämlich, es gibt den einen Geist und der zeigt sich auf unterschiedliche Art und Weise, aber wichtig ist, dass er irgendwie wieder zusammenführt und dass man in ihm den einen Geist auch erkennen kann, ohne dass dadurch alle in so einem Einheitsbereich versinken. Das wäre ja auch ziemlich langweilig.
Und ist eine Würdigung von jedem Einzelnen in der Gemeinschaft. Wenn wir es ganz praktisch angucken, in der Gemeinde haben wir immer verschiedene Aufgaben, verschiedene Charismen. Einer, der besonders gut über seinen Glauben reden kann, einer, der besonders gut den Schmuck für den Altar machen kann. Ganz Kleinigkeit. Aber das Wunderbare an der Sache ist, dass alle Menschen, die in der Gemeinde aktiv sind, zu dieser Gemeinde beitragen und diese Einheit schaffen mit ihren einzelnen Gaben. Und, das ist dann auch positiv gesagt, wir können in jedem dieser Gabengeschenke den Heiligen Geist wiedererkennen und auch würdigen. Egal, ob der Beitrag in der Gemeinde klein oder groß ist, ob es ein Wortbeitrag ist oder ob es ein Tatbeitrag ist.
Mich bewegt da immer in Vers 7 das Ende. Also jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Also es geht um den Aufbau der Gemeinde, nicht um eine individuelle Stärkung nur, sondern um etwas, was mir persönlich vielleicht geschenkt wird, aber was mir persönlich geschenkt wird, um damit etwas Größeres zu schaffen, aufzubauen. Also eben nicht nur, um selber zu strahlen, sondern um gemeinsam etwas zum Strahlen zu bringen.
Und diese Gemeinschaft, die ja eben, wie wir gesagt hatten, aus vielen verschiedenen Gnadengaben, Diensten und Kräften besteht, wie der Text uns sagt, ist immer wieder zurückgebunden an das eine. Wenn da im Text steht Gnadengaben, Dienst und Kräfte, merkt man, beim Text wird immer etwas dazugeordnet, immer als Einheit. Es gibt den einen Geist, den einen Herrn, den einen Gott. Das ist genau dieses Gemeinschaftliche, das in dem einen vereint ist und daraus lebt als, und das ist das wunderbare Bild, das im zweiten Teil kommt, als ein Leib, als ein Körper, ein Organismus, der zusammen funktioniert unter dem Kopf sozusagen Jesus Christus, der die Einheit für alles ist.
Und ein Organismus ist etwas, was sich immer bewegt, also was immer in Bewegung bleibt. Eigentlich kann es nicht stillstehen. Und auch das, finde ich, ist nochmal eine besondere Pointe dieses Textes aus dem ersten Korintherbrief, auch wenn der ziemlich zusammengestückelt ist an dieser Stelle. Aber das Bild vom einen Leib, von dem Organismus, der sich bewegt und der eben die Vielheit zusammenfasst, ohne sie aufzuheben. Und das unter, und das ist vielleicht gerade für uns als Christenheit in diesen Tagen auch nochmal wichtig, unter dem einen Moment der Taufe, die als verbindendes Merkmal hier auch nochmal beschrieben wird. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Also es ist dieser eine Geist, der sich in der einen Taufe, die wir als Christen bekennen, uns verbindet, trotz der Tatsache, dass wir völlig verschieden sind und dass wir, so müssen wir heute feststellen, auch dann wieder in unterschiedlichen Kleinstgemeinschaften miteinander unterwegs sind. Manche als Arm und manche als Bein offenbar.
Bei allen Streitigkeiten zwischen den christlichen Konfessionen, Kirchen, Schwesterkirchen, die Taufe ist das, was die Einheit schafft und von allen anerkannt wird. Das ist das verbindende Prinzip. Und auch das ist dieser Minimalkonsens, den es gibt. Aber im Endeffekt reicht der noch nicht. Im Endeffekt sind wir doch ein Leib, der zusammen funktionieren muss, wirklich als diese eine Einheit, die uns an Pfingsten ja durch den Heiligen Geist geschenkt wird und geschenkt wurde.
Wie schön und wie wichtig wäre es also, wenn wir als Christen auch oft mit einer Stimme sprechen, nicht nur um die eine Kirche zu bilden, sondern um auch wirklich mit der Botschaft, die so auf den Menschen und auf die Verschiedenheit der Menschen eingeht und trotzdem an Gemeinschaft appelliert, auch in unserer Gesellschaft tätig würden, wenn es darum geht, dass es spaltende Kräfte gibt oder dass es Menschen gibt, die tatsächlich sagen, die eine Gruppe ist etwas wert und die andere nicht. Also gerade dieses Vereinende unserer gemeinsamen Taufe mit einer Stimme hervorzubringen, das ist vielleicht in diesen Tagen mehr denn je gefragt als Einheit der Christen.
Genau dazu werden wir ermutigt am Pfingstfest. Das haben wir auch selbst gesehen. Wir haben im Evangelium besprochen, wie aus der Furcht der Mut wurde, der zur Aussendung geführt hat, eben durch den Empfang des Heiligen Geistes. Wir haben gesehen, wie auch in der ersten Apostelgeschichte eigentlich die Jünger hinter verschlossenen Türen saßen, im ganzen Haus, aber vom Heiligen Geist sozusagen mit dem Getöse herausgetragen wurden, um den Lobpreis zu singen und die großen Taten zu verkünden. Und das haben wir ganz, ganz deutlich in der zweiten Lesung mit dem Bewusstsein, dass wenn wir heute sagen, Jesus ist der Herr, kommt das nicht nur aus unserem Verstand heraus, sondern ist grundgelegt im Heiligen Geist, der uns durch die Taufe geschenkt wurde und der mit uns gemeinsam die Gemeinde Christi in dieser Welt, die Kirche Christi in dieser Welt konstruiert.
Vielen Dank, dass du nochmal die Linie so durch die Texte gezogen hast. Ich glaube, dann darf ich anfangen mit dem Vers, der für mich wichtig ist in diesem Pfingstfest und in Pfingsttexten. Es ist der Vers 7, also ein Teil von Vers 7 aus der Apostelgeschichtslesung. Da heißt es, die Leute sind irgendwie fassungslos verstaunen und sagen, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Ich finde das irgendwie, also es klingt so überrascht, dass aus diesen Menschen aus der Provinz, könnte man ja sagen, diesen vermeintlich Kleingeistigen, dass da tatsächlich genau das heraus entstehen kann.
Man könnte ja wunderbar formulieren, sind das nicht irgendwelche Dorftrottel, die daherkommen? Was ist denn los mit denen?
Ja, so ungefähr. Ich wollte jetzt nicht Dorftrottel sagen, weil ich ja selber aus der Stadt komme und das dann immer so ein bisschen despektierlich klingt. Aber genau das ist die Frage. Also wie kann es denn sein, dass jetzt die wir eigentlich so ein bisschen als piefig und topfig ansehen, dass die diese Weite mitbringen, dass die etwas mitbringen und plötzlich tun, das uns alle überrascht und das jeden von uns verändert. Und ich würde mir für dieses Pfingstfest wünschen, dass es für unsere Gemeinden, für uns als Kirche vielleicht genau diesen Effekt nochmal mitbringt, dass Menschen auf uns schauen und dann nicht sagen, boah, klar, das sind halt diese kleinen Geister und diese, ne, die aus der Provinz kommen und so ein bisschen hinterm Mond leben, sondern dass wir in unserer Kirche und in unseren Gemeinden etwas ausstrahlen, wo die Leute vielleicht sagen, naja gut, das sind diese Christen, aber meine Güte, was haben die für eine Ausstrahlung, was haben die für eine Botschaft, die am Ende auch mich, wenn ich das Bekenntnis vielleicht nicht teile, in meinem Alltag tatsächlich betrifft, reicher macht und beschenkt.
Guck dir mal diese Christen an, wie begeistert die sind. Das ist ein schöner Ansatzpunkt dann auch für mich, weil ich habe beim Lesen der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte so das erste Mal wieder das Gefühl gehabt, oh, okay, das haben wir schon zigfach besprochen, das haben wir auch schon mal gemacht, das habe ich da schon mal gelesen, da schon mal einen Kommentar gelesen, jo, den Text kennst du. Und dann kam ich zu dem Vers 4 und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Der Kernsatz dessen, was an Pfingsten passiert ist. Und diesmal war ich verwirrt, weil irgendwie, wenn ich mir das Bild vorgestellt habe von Pfingsten, treten die Apostel direkt verkündend auf. Sie predigen direkt. Sie gehen hinaus in die Welt und predigen. Und da habe ich den Satz nochmal durchgelesen. Aber da steht erstmal, in anderen Sprachen zu reden, nicht zu predigen. Da wird nicht gesagt, zu wem sie reden. Ich hatte vorhin ja auch gesagt, hier ist doch gar kein Gerede von einer Menge, die da ist. Sondern dieses Reden passiert erstmal aus sich heraus. Und das passt sehr schön so zu dem, was du gerade gesagt hast. Pfingsten ist auch eine Ermutigung für mich, einfach über Gott zu reden, weil ich begeistert bin. Und wenn man begeistert ist, redet man im Lob, im Lobpreis, in Hymnen. Und das kann ansteckend sein, beziehungsweise das kann sagen, wow, dem ist das so wichtig, dass er darüber redet. Ich kann, wenn mich jemand darauf anspricht, stundenlang über Tee reden, weil ich begeistert bin von Tee. Aber ich sollte auch mehr begeistert von Gott erzählen. Nicht als Prediger. Nicht überlegen, okay, wie kriege ich die Person jetzt davon überzeugt? Wie muss ich mit der Person um mich sprechen? Sondern erstmal auch denken, okay, ich bin begeistert, also will ich das zum Ausdruck bringen. Einfach mal begeistert von Gott reden. Auch wenn das von der anderen Seite vielleicht komisch angeguckt wird. Aber wenn wir wirklich begeistert sind, dann sollten wir auch so reden.
Und das nicht nur am Pfingstfest, sondern auch an den Tagen davor und danach.
Und ihr seid natürlich, wie nach jeder Folge, herzlich eingeladen, unten in die Shownotes reinzugucken. Dort findet ihr auch die drei biblischen Texte, über die wir gesprochen haben. Und ihr findet die Links rüber zu unserer Einzelkommentierung, wenn ihr euch noch weiter in die Texte vertiefen wollt. Wir wünschen euch ein frohes Pfingstfest und stets viel Freude beim Bibelentdecken.